Das Thema heute Morgen ist einander trösten. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal hast erlebt, dass jemand ganz traurig war. Diese Woche war ich an einer Abdankung, wo jemand beerdigt wurde, wo der Zwillingsbruder auch noch am Grab stand. Und in dem Moment, wo die Urne in die Erde gelegt wurde, hat der Zwillingsbruder das lautere Wasser angefangen zu rennen. Und ich Ade, Brüder. Und ich nicht recht gewusst, was machen, hat mein Arm um ihn gelegt. Und gar nichts gesagt. Aber das hat ihn so berührt, dass nur irgendjemand einen Arm auf ihn legt, in dem Moment, am Grab. Jetzt Kontakt mit ihm bekommen, den er gar nicht kennt. Und er hat gesagt, merci vielmals. Und jetzt ist etwas Tieferes passiert. Schau, manchmal in schwierigen Situationen brauchst du jemanden, der nur einen Arm um dich legt. Und sonst gar nichts sagt. Weil manchmal sind wir ja überfordert, wenn wir jemanden trösten wollen. Wir fragen uns, wie können wir den trösten? Und dazu möchte ich einen Text lesen aus dem 2. Korinther, im 1. Kapitel, im Vers 3. Dort heißt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können. Weil der Vers so wichtig ist, wenn wir dann noch das miteinander lesen. Das heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können. Jetzt heisst hier, dass bei Gott aller Trost ist. Er ist der Gott von allem Trost und er ist die Quelle von allem Trost. Als sich die Menschen von ihm getrennt haben, ist so viel Schwieriges auf dieser Welt passiert, so viel Trauer. Die Menschen einander davon umbringen und so viel Leid ist passiert. Der Tod ist hineingekommen. Aber Gott ist immer nur der Gott vom Trost. Und jetzt, wenn wir uns fragen, wie tut überhaupt Gott trösten? Dann lesen wir als erstes Jesaja 66, Vers 13. Da heißt es: Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Und schau, eigentlich kann niemand besser trösten als eine Mutter. Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Manchmal ist sie nur da. Und schon nur die Gegenwart von ihr hat grossen Einfluss. Schau, manchmal, wenn wir traurig sind, und gerade Leute, die Trauer erleben, sagen, wenn Gott mich tröstet, ist wieder die ganze Zeit jemand da. Und Gott ist wie immer da, wie eine Mutter, die immer da ist. Und dann, manchmal sagt sie auch nur ein paar Worte oder macht irgendetwas, das grossen Einfluss hat. Zum Beispiel, als unsere Kinder noch leise waren und unten auf dem Spielplatz waren und wir... Sie leben im ersten Stock oben, dann gibt es so eine Gegensprechanlage. Und wenn ein Kind nachher unten hat, sich Schmerzen zugefügt hat, umgefallen ist oder so, dann sind sie an die Gegensprechanlage gekommen, drückt und gesagt, Mah! Mah! Und Suri hat dann gefragt, was ist los? Dann weiter, Mah! Und dann haben wir bei uns so, wenn ein Kind hat gerannt und es hat wehgetan, haben wir alle gesagt, wir blasen. Wie so, und dann hat es nicht mehr wehgetan. Weißt du, wenn du Albert die Wunde hast, blasen. Kennt ihr das jemand? Das Blasen? Das kennen, oh, das kennen viele. Wenn du blasest, dann hast du das Problem gelöst. Und dann, auch wenn das Kind noch nicht gesagt hat, was für ein Problem war, hast du blasen. Und dann ist das Kind weg, war wieder alles gut. Bis später, wo wieder ein Problem war, hast du wieder blasen. Dann war es wieder gut. Und schau, das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wenn er weht, dann tröstet er uns und wir dürfen erleben, wie Trost passiert. Und schau, Gott ist ein Gott vom Trost. Und schau, weiter ist er der, der uns Tränen erwischt. Wir lesen in Offenbarung 21. Da sagt er im Vers 4, dass er der Gott ist, der jede Träne von uns erwischt. Und wenn du mal denkst, dass der Gott vom Universum, der mächtige, allmächtige Gott, bei dir persönlich vorbeikommt und dir jede Träne abwischt. Stell dir mal so einen Gott vor. Den kannst du sonst nie haben. Es gibt bei keiner Religion, dass ein Gott deine persönliche Träne abwischt. Da gibt es nur bei dem Gott vom Universum, der sagt, dass du dir alle Tränen abwischst. Es wird kein Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage und kein Schmerzen mehr. Das wird es alles zusammen nicht mehr geben. Und schau, den Schmerz können wir ja einander nicht wegnehmen. Mit dem Trösten. Aber da gibt es einen Gott, der sagt, er wird Schmerzen wegnehmen. Und das ist jetzt Geheimnis. Es gibt nur einen, der den Schmerz auch wegnehmen kann. Und das ist der Gott selber. Sehen wir das Bild? Gott ist der Gott von allem Trost, von Wiederherstellung, der alle Schmerzen wegnimmt, der jede Träne abwischt. Das ist der Gott, der tröstet, wie eine Mutter tröstet. Das ist der wunderbare Gott, der Vater von Barmherzigkeit, von Liebe. Aber jetzt hat das Gott beschäftigt, wie kann ich die Barmherzigkeit auf die Erde bringen? Und er hat nur einen Weg gesehen, seinen eigenen Sohn auf die Welt zu bringen. Und wie hat Jesus hier auf dieser Welt tröstet? Er hat ein enormes Erbarmen mit Menschen. Das war zum Beispiel eine Abdankung, als eine Mutter ihren eigenen Sohn verloren hat. Sie ist Witwe vom einzigen Sohn. Und die ganze Trauerzug ist am Weinen. Und dann geht Jesus auf den Trauerzug zu. Dann könnte er sagen, das ist ja nicht meine Abdankung. Ja, das geht jetzt vorbei und dann ist es vorbei. Nein, Jesus hat Erbarmen und geht her, weil er von dem Vater der Trost hat empfangen, den er hier weitergeben will. Und wir lesen in Lukas 7, 13. Als Jesus sie sah, erbarmte sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und Jesus hat dann den Jüngling von den Toten auferweckt. Oder ein anderes Mal kommt ein Aussätziger daher. Und Jesus hätte können sagen, oh, du bist ansteckend, dich lassen wir jetzt sein und hätte können weiterlaufen. Aber Jesus hat Erbarmen gehabt. Er geht zu ihm. Und wir lesen dann Markus Evangelium, 1. Kapitel, Vers 41. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Stell dir mal vor, Jesus ist ja so, ich will helfen. Ich will Erbarmen zeigen. Oder Jesus geht auf den Weg nach Samaria und kommt dort bei der Frau am Jakobsbrunnen vorbei und er erbarmt sich. Und ich sage, ja, die Frau, das ist ja nicht mein Problem jetzt. Aber ich wusste, die Frau hat in ihrem Herz eine Sehnsucht. Sie hat sechs Männer gehabt und der, was sie jetzt hat, ist nicht ihr Mann. Das ist ein Bedürfnis. Und Jesus hat Erbarmen. Hätte ich können sagen, lassen wir es sein. Und Jesus geht durch Jericho durch und sieht nachher auf dem Baum aber diese Sache aus und könnte denken, er ist ja noch komischer Kutz und so, gehen wir bei dem vorbei. Aber Jesus spürt das Herz von diesem einsamen Mann, der niemand mit ihm Beziehung hat. Und er sagt, komm, Zachäus, komm machen, ich komme heute zu dir heim und ich will bei dir Gemeinschaft haben. Jesus kommt am Zoll vorbei und sieht Levi und sagt, komm mit. Jesus sieht Maria Magdalena, die sieben böse Mächte sich in ihr hat. Und er konnte sagen, ja, die tun wir in die Psyche. Nein. Jesus hat Erbarmen für die Frau und befreit sie. Jesus hat so ein Erbarmen mit Menschen. Und so etwas hat die Welt noch nie gesehen. Das Erbarmen ist von dem Vater auf die Welt gekommen und gesagt, so wie Jesus ist, ist der Vater. Und er ist voller Barmherzigkeit, voller Liebe, voller Trost, wie man das noch nie gesehen hat. Und bevor Jesus in den Himmel hochgefahren ist, hat er gesagt, ich will den Trost vom Vater, den ich hier gelebt habe, dann will ich, dass ihr den weiterlebt. Und wir lesen dann in Johannes 14, Vers 16. Jesus sagt, ich will den Vater vor Barmherzigkeit bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und er gibt euch der Heilige Geist und der Heilige Geist ist der Tröster. Und wenn er den in euch inne hat, ist der Trost permanent da. Das ist immer Trost, weil der Tröster in euch inne lebt. Und schau, es gibt keinen besseren Tröster, außer der Heilige Geist. Weil der versteht uns in jeder Not. Bei ihm kannst du ins Küsse rennen und er versteht dich. Am tiefsten Punkt von deinem Leben versteht dich kein Mensch, außer Gott. Am höchsten Punkt von deinem Leben versteht dich niemand außer der Gott. Und schau, was für ein Riesengeschenk, wenn wir den Tröster in uns haben. Und wir dürfen wie so als Trostgefäß in dieser Welt unterwegs sein. Noch jetzt zu dem Vers, den wir hier gelesen am Anfang 2. Korinther 1,3. Er ist der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können. Also der Trost, den wir erleben, ist da, damit wir auch andere trösten können. Und schau, darum gibt es keinen besseren Ort vom Trost außer die Gemeinde, die Kirche. Weil das ist ein Ort vom Trost. Und schau, es ist auch kein besserer Ort als dort, wo du wohnst. Weil dort, wo du wohnst, bist du der Tröster, weil der Heilige Geist in dir drin ist, bist du der Trost. In deinem Quartier bist du der Ort vom Trost für andere Menschen. An deinem Arbeitsplatz bist du der Trost für andere Menschen. Im Bus bist du der Trost für andere Menschen. Im Zug bist du der Trost für andere Menschen. Weil der Tröster in dir innen lebt, tust du dein Umfeld mit dem Trost vom Heiligen Geist beeinflussen. Schau, weil der Gott vom Trost hat Jesus gesendet, der Heilige Geist gesendet und sendet jetzt uns, um die Barmherzigkeit wiederzugeben an andere Menschen. Darum sagt der Paulus im 1. Thessaloniker 5,11, tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Und ich staune, wie viel Trost das hier in Kirche passiert. Wie viel! Da sagen mir immer wieder Leute, schau, mir hat gerade diese Person angerufen, oder der hat mich getröstet, oder der ist mir nachgegangen, das hat mich besucht, der hat mich im Gottesdienst freundlich gegrüßt, der ist mit mir einen Kaffee nehmen. So viel Trost passiert in Kirche. Weil du den Tröster in dir drin hast, kannst du trösten. Was noch interessant ist bei diesem Text, das heisst, tröstet einander. Das ist wie eine Befehlsphäre, eine Aufforderung, mach das. Es gibt keinen einzigen Bibelvers, der sagt, wart darauf, dass dich jemand tröstet. Es gibt keine. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, wart darauf, dass dich jemand besucht. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, wart darauf, dass jemand dir anruft, dir nachfragt, wie es dir geht. Es gibt keine einzige Bibelstelle. Nicht eine. Aber das heisst, wir haben die Aufforderung, andere zu trösten. Warum ist das in der Bibel so? Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil wenn wir warten, dass andere uns trösten, wird das nie reichen. Es ist immer zu wenig. Da will uns jemand trösten, aber der warten wir schon wieder mehr und immer mehr. Und je mehr dass die Erwartung ist, je mehr ist Enttäuschung. Und je mehr die Enttäuschung ist, geht es nachher um uns. Oh, ich bin der Ärmste. Bei mir kommt niemand vorbei. Oh, mir fragt niemand nachher. Oh, das ist ganz schwierig hier. Vor über 30 Jahren, als ich mich aufgehalten hatte, bin ich 4 Monate im Bett. Und während diesen 4 Monaten sind dann meine Gleitschirmkollegen gekommen, Bergsteigerkollegen, Töfffahrer und Berufskollegen sind gekommen. Aber in diesen 4 Monaten ist niemand vor Kirche gekommen und hat gefragt, wie geht es dir? Dann habe ich so nach 4 Monaten gedacht, Markus, du bist eigentlich ein Armer. Kirche, die sollten mich trösten und da kommt niemand. Dann habe ich plötzlich so gemerkt, jetzt kommt etwas, das mich distanziert von Kirche. Und ich habe gemerkt, die kommen sowieso nicht. Ja, was wollte ich denn mit denen zu tun haben? Da kommen nur die, die nicht an Jesus glauben und die, die mich trösten sollten, die machen es gar nicht und so. Die können mir jemanden gestohlen kommen. Und dann hat mich Gott ganz deutlich ermahnt und gesagt, Markus, jetzt bist du im Selbstmitleid. Und weißt du, Selbstmitleid ist Götzendienst. Und Götzendienst ist gleich Zauberei, Sünde und du tust dein Tor auf für dämonische Mächte. Ups. Aha. Also, aufhören. Dann habe ich einem angerufen und gesagt, mich würde sehr freuen, wenn du mich mal besuchen würdest. Dann hat er gesagt, oh, ganz vergessen. Ah ja, du bist ja nicht so gut zu Weg. Und so. Dann habe ich keinen Vorwurf gemacht und gesagt, es freut mich riesig, dass du kommst. Aber ich hätte mich verbittern können und für Kirche entfernen. Aber dann heisst es, tröstet einander. Wenn jeder das macht, der hat keiner zu wenig. Und das ist die Frage, sind wir solche Trostgefäße für andere? Und die Erwartungen ablegen. Traurige Menschen sind oft empfindsam. Und manchmal auch ein bisschen geschnappt. Und manchmal ist es schwierig, wie kann man überhaupt helfen? Und gute Ratschläge helfen denen ja oft nicht. Gell? Du kommst mit einem Ratschlag und es hilft dir nicht. Was ich so in letzter Zeit gemerkt habe, oft hilft es nur Anteil nehmen. Einfach mal vorbeigehen. Und auch ein bisschen vielleicht unterstützen und sagen, ja, das ist jetzt gerade sehr schwierig. Ja, das ist jetzt wirklich herausfordernd. Ja, das ist jetzt wirklich furchtbar, was dir passiert ist. Und vielleicht erst später merkst du plötzlich, jetzt kann ich mal fragen, darf ich dir ein Bibelwort vorlesen? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und dann fängt es langsam an, dass es mit der Zeit ein bisschen auftut. Aber schau, wir sind Tröster, indem der Heilige Geist in uns drin ist, werden wir sowieso trösten, auch wenn wir schon nur in die Wohnung hineinkommen. Da ist ein Trost da. Und schau, vielleicht sagst du ja, trösten, das ist nicht mein Ding. Also ich habe mit mir selber genug zu tun, das reicht. Was sagt hier die Bibel? Du musst es lernen. Du musst es lernen. Du musst lernen, auf andere zuzugehen. Du musst lernen, andere wahrzunehmen. Das ist Auftrag. Einander ermutigen, trösten, ermahnen und so weiter. Das ist ein Auftrag, den wir müssen lernen. Ich weiß nicht, wer das du in letzter Zeit hast. Tröstet. Gibt es überhaupt jemanden? Schau, es gibt so viele Menschen im Museum, die Trost brauchen. Ich habe gestern von Bern her gefahren und vis-à-vis war so ein Teenager-Girl. Und ich merkte, ihr geht es gar nicht gut. Sie hat zwischendurch der Mutter telefoniert und ich merkte, das ist gar nicht so gut, dann der Vulkanus und so. Und ich merkte, die leidet wie verrückt. Und ich sagte, Herr, was kann man da machen? Ich habe bis jetzt nicht gewusst, was, aber ich habe für sie gebetet. Und manchmal kann schon nur beten und das ist auch schon Trost. Weißt du, Anteil nehmen. Nicht nur für sich leben, Trost weitergeben. Schau, es ist eine ganz grosse Gefahr, dass wir nur für uns selber leben, wie Pharisäer und nicht mehr barmherzig sind. In der letzten Zeit habe ich ein paar Worte mehr wirklich anfangen zu beschäftigen. Ich fange ja Anfangsjahr vorne der Bibel an, gehe der Tür bis hinten aus. Und jedes Jahr gibt mir Gott wie eine neue Offenbarung, wenn er ist. Und ich merke immer mehr, ah, das ist Gott, ah, das ist Gott. Und das die letzten so paar Monate hat Gott sehr deutlich zu mir geredet. Und durch ein Wort, das Jesus zweimal den Pharisäer sagt, in Matthäus 9, Vers 13 und 12, 7. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Also die Pharisäer haben riesige Opfer gebracht für ihren schönen Gottesdienst. Aber etwas haben sie vergessen, barmherzig sein zu den Menschen. Und dann sagt er, ich will Barmherzigkeit. Weil der Vater ist barmherzig, ich bin barmherzig. Und ich möchte, dass ihr barmherzig seid zu Menschen. Ich war einmal in Zürich in einer Kirche, die dort predigt. Das ist also nicht vor Bewegung Plus. Und am Schluss hat es noch das Essen gegeben. Und bei diesem Essen ist nachher so ein Mann ganz allein um einen Tisch gesessen. Nachher habe ich da die Leiter von dieser Kirche, die dort war, habe ich gerade verlassen und bin zu diesem Mann gesessen, der allein war. Dann habe ich gefragt, ja, wie es ihm ging. Hat er gesagt, gar nicht gut. Seine Frau sei gestorben, er sei ganz allein. Sehr traurig. Dann habe ich gefragt, ja, ob er hier zu dieser Kirche gehöre. Dann hat er gesagt, nein, er komme so hier und da mal als Besucher, weil er hoffe, irgendwo Trost zu finden und Gemeinschaft. Dann habe ich gefragt, ja, ist er schon mal jemand auf dich zugekommen? Dann hat er gesagt, nein, noch nie. Hier kommen jeden Sonntag Leute in Gottesdienst mit Nöten im Herz. Ich treffe fast jeden Sonntag Leute, die ich nachher mit abmachen. Jemand, der krebskrank ist im Endstadion. Jemand, der eine brutale Operation hatte und jetzt gerade knapp überlebt hat. Jemand, der Beziehungsprobleme hatte. Und ich habe jede Woche mit Leuten wieder Kontakt, jetzt gerade nach dem ersten Gottesdienst, mit Menschen, die in bitteren Nöten sind. Weißt du, wie das anders wäre, wenn jeder von euch würde auf Leute zugehen, die bittere Not haben? Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Jesus ist barmherzig. Und er sucht nach Menschen. Schau, wie wäre es, wenn du schon 10 Minuten vor dem Gottesdienst da wärst. Und dann siehst du schon Menschen. Nachher auch noch 10 Minuten. Und dann gibt es Menschen, das siehst du dann schon an. Du merkst in seiner Not. Du kannst sagen, nein, ich lebe eigentlich für mich. Aber schau, es ist nicht nur hier im Gottesdienst so, sondern es ist auch außerhalb des Gottesdienstes so. Gestern haben wir ein Jahrgängertreffen gehabt, hier in Spiez mit dem Jahrgang 62, ist ein guter Jahrgang. Und nachher sind wir ins Bundeshaus gegangen und ich bin zuerst mal in einem Nationalratssessel gesessen und in einem Ständeratssessel gesessen. Habe mich relativ gut gefühlt. Und die Leute so in meinem Jahrgang, das sind vor allem Führungsleute, sind Geschäftsleute, Unternehmer, sind Politiker, sind Dozenten und so weiter. Dann habe ich mit denen da geredet, fachsimpelt und das war sehr interessant gewesen. Und wir haben zusammen gegessen und einen guten Tag gewesen. Und plötzlich, als wir dann noch die Stadt Bern durchgelaufen sind, merke ich, das ist ein Mann, mit dem hat noch niemand geredet. Der ist so neben aussen hinten nachgelaufen. Und dann haben wir wie Gott aufmerksam gemacht und gesagt, willst du eigentlich Fun haben mit dieser Führungspersönlichkeit oder siehst du auch einen Menschen, der bittere Not hat? Dann bin ich mit ihm reden und gefragt, wie es ihm geht. Und er gesagt, nicht gut. Ich habe vor knapp 2 Jahren meine Stelle verloren und habe versucht zu suchen. Aber jetzt geht es mir psychisch so schlecht, dass ich gar nicht mehr kann. Und jetzt werde ich ausgesteuert und einfall. Dann habe ich gemerkt, das ist eine bittere, bittere Not. Ich habe gefragt, ob er nochmal besuchen kann. Er hat gesagt, noch so gern. Schau, ich bin ganz allein. Schau, Jesus fragt nach Barmherzigkeit. Ich war einmal unterwegs, an einem jungen Mann auf einem Bänkchen. Wie Gott mir gesagt, geh zu ihm. Dann bin ich zu ihm gegangen und er gesagt, schau, vor einer halben Stunde habe ich mein Studium abgebrochen, weil ich merke, das ist es nicht, aber jetzt hat mein Leben gar keinen Sinn. Weil, was soll ich machen? Weil jetzt weiss ich nicht mehr, was machen. Ich habe meine Geschichte erzählt, wie ich Gott persönlich kennengelernt habe. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Der ist aus allen Wolken gekommen. Er hat gesagt, so etwas habe ich noch nie gehört. Glaubst du wirklich, dass jemand noch einen Plan hat für mein Leben? Dann habe ich gesagt, ja. Ich weiß nicht, was der junge Mann hätte gemacht in diesem Moment. Aber jetzt ist Hoffnung hineingekommen. Es hat sich etwas verändert. Und wie ist es da aussen? Gibt es Hunderte und Tausende von Menschen. Und wir können bei denen genau gleich vorbeilaufen. Und sehen sie nicht, dabei ist der Heilige Geist in uns, der möchte uns aufmerksam machen auf Leute. Und wir hören nicht und sehen nicht, sie wie Pharisäer. Und schau, ich komme ja vielen Freikirchen in der Schweiz rum. Und was ich feststelle, dass sie oft abgeschlossene Clubs für sich. Und es ist so gefährlich, dass wir zu Pharisäer werden. Und ich wünsche eins, dass wir Barmherzigkeit lernen zu Menschen. Und ohne Barmherzigkeit gehen wir am Ziel vorbei von dem, was der Gott vor Barmherzigkeit durch Jesus auf die Welt hat geschenkt. Und in uns ist der Heilige Geist, der Barmherzigkeit üben zu Menschen. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die mich in letzter Zeit sehr bewegt hat aus der Bibel. Weil Gott hat verschärft angefangen, zu mir zu reden in Bezug auf Barmherzigkeit. Ich kann fast lesen, was ich will. Ständig redet er zu mir in Bezug auf Barmherzigkeit. Und es war ein Gottesdienst wie heute hier. Und dann sind die Pharisäer zum Teich Siloa gegangen, haben dort frisches Wasser genommen, weil das eine Quelle war, wo Wasser dadurch fließt. Und die Pharisäer haben Krug genommen mit Wasser, sind mit dem nachher reingelaufen in den Tempel. Und Jesus ist beim Tempel gegangen und sagt, das Wasser bringt nichts, sondern ich bin Quelle vom Leben. Und er steht im Tempel gegangen und wir lesen in Johannes 7, 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Er hat gesagt, schau, ich komme von dem Gott vor Barmherzigkeit und ich bin der, der die Seele von jedem Menschen stillt, Bedürfnis, was sonst niemand stillen kann. Nur ich kann das. Dann besuchen sie die Pharisäer, laufen bei diesem Eingang hin und sagen, ja, der Jesus ist immer schräg drauf. Das ist ein Spielverderber, das ist so mühsam, den müssen wir verräumen. Und sie sich die halbe Nacht Gedanken gemacht, wie können wir den Jesus reinlegen, dass wir den zu Fall bringen können. Dann ist irgendeiner auf die Idee gekommen, der denkt, es gibt nur eins. Der Jesus ist so barmherzig zu Menschen. Der kann nicht anders. Und wenn wir ihn dort reinlegen können, dann haben wir gewonnen. Am nächsten Morgen haben sie eine Frau entdeckt beim Ehebruch. Vielleicht war es sogar einer von den Pharisäern, der das gemacht hat. Sie kommen dann mit dieser Frau her und sie kommen sie ganz aufgebracht und sagen in Johannes 8,5, im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Jesus sagte zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Schau, Jesus hat haargenau gewusst, dass die Frau das Todesurteil verdient hat nach dem Gesetz. Er hat haargenau gewusst, die Steine, die hat sie verdient. Aber weil Jesus so eine Barmherzigkeit hatte zu dieser Frau, hat er gesagt, es gibt nur eins, ich will, dass die lebt. Da gibt es nur eins, das ich sterbe. für sie, damit sie lebt. Stirbe ich und nehme all die Steine auf mich und ich stirbe am Kreuz. Und Jesus hat solche Barmherzigkeit, dass er am Kreuz ist gestorben für all unsere Fehler, unsere Sünden. Das ist Barmherzigkeit pur. Und dann hat Jesus Folgendes gemacht. Wir lesen im Vers 8. Jesus bückte sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zum Geringsten. Ich habe mich schon länger gefragt, was hätte Jesus hier in Sand geschrieben? Und da ich vorher im Alten Testament gelesen habe, ist mir eine Bibelstelle aufgefangen in Jeremia, wo ich gemerkt habe, die hat einen Zusammenhang mit dem Neuen Testament. Und jetzt möchte ich euch das Geheimnis lüften, was Jesus dort in Sand hat geschrieben. Wir lesen nämlich in Jeremia 17, Vers 13. Wer sich von dir abwendet, also Jesus ist hier die Quelle vom Leben. Und die Pharisäer sehen, das kann es nicht sein. Das haben sie noch einen Tag vorher gemacht. Sie sehen, Jesus, wir wenden uns von dir ab. Wir wollen nicht barmherzig sein wie du. Da heißt es nachher, wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Was hat Jesus dort reingeschrieben? Den Namen der Pharisäer. Und hat am Ältesten angefangen und gesagt, du hast die Quelle verlassen, weil du nicht barmherzig bist zu dieser Frau. Du hast die Quelle verlassen und dein Name schreibe jetzt hier rein. Und der Pharisäer hat haargenau gewusst, die Bibelstelle vom Alten Testament, er hat genau gewusst, was steht in Jeremia 17. Und er hat gewusst, ich bin einer von denen ohne Barmherzigkeit, hat keine Bedeutung bei Gott. Dann schreibt er all die Namen auf, der Reihe nach. Und jeder, der seinen Namen sieht, sieht der Älteste, merkt, aha, mein Name. Und er geht. Der andere sieht seinen Namen und er geht. Bis zum Letzten. Da war keiner mehr da. Nachher heißt sie, denn er hat dich verlassen, die Quelle mit lebendigem, sprudelndem Wasser. Schau, wir können nicht an der Quelle sein, weil wir nicht barmherzig sind, weil wir nicht mit ihm connected sind und wir sind nur Religion. Pure Religion. Und zuletzt gehen wir an dem vorbei, was Gott möchte. Und ich kann dir sagen, das ist für mich ein Warnsignal für Freikirche in der Schweiz. Wenn wir nicht barmherzig sind, dann haben wir bei Gott keine Bedeutung. Wir können viel Religiöses machen, aber wir das nicht macht, was Jesus hätte wollen. Und das beschäftigt mich zutiefst, ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich will niemand anklagen, aber ich will nur eins sagen. Lasst uns barmherzig sein, damit unsere Namen nicht im Wind verwehen und keine Bedeutung haben für die Ewigkeit. Und ich wünsche dir eins, dass unsere Kirche bekannt ist für Barmherzigkeit. Von dem Mann, den ich erzählt habe, als ich in Bern gesehen habe, der so einsam war, habe ich ihn gefragt, kennst du irgendjemanden, der so etwas mit dir connected? Dann hat er gesagt, es gibt nur drei. Und weißt du was? Die drei sind alle zusammen von dieser Kirche. Und das hat mich berührt. Lass unsere Kirche sein vor Barmherzigkeit, dass es bekannt ist, dass wir für andere schauen und sie können sagen, dass sie drei von dieser Kirche, die zu mir schauen, dann bist du der vierte. Und wenn die Menschen darum merken, hier ist eine Kirche, die barmherzig ist, wie Jesus ist barmherzig war, wie der Vater barmherzig ist zu Menschen. Und wenn wir das leben, werden wir unsere Gesellschaft mit der Liebe vom Vater verändern. Wir werden still zum Gebet. Herr Jesus, vergib uns, wo wir in der Weltgeschichte rumlaufen wie Pharisäer und nicht sehen, was du siehst. Und gib uns das barmherzige Herz, wie du von deinem Leben hast gelassen für Menschen. Gib uns deine Liebe zu Menschen, wie du es hast. Damit wir jemand vom Vater vor Barmherzigkeit, etwas von dem Vater hier auf dieser Welt ausleben können. Am Arbeitsplatz. Dort, wo wir wohnen. Dass Barmherzigkeit sich ausbreitet. Hier auf dieser Welt. Durch den Tröster, der uns lebt. Und ich bitte dich um, Geist Gottes. Lass uns durch dich der Trost von dieser Welt sein. Amen. Ich möchte zum Schluss noch etwas sagen. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, wo du denkst, die brauchen den Trost. Es kann vielleicht Das Fräulein ist an der Kasse vom Migros. Du weißt den Namen nicht. Aber du könntest dann nachher auf das Zettel schreiben, da hinten. Auf der Seite jetzt die Zettel. Dann tun wir sie hier in die Vase, dann tun wir für die Alphabeten. Und wenn wir für die Alphabeten als Kirche, vielleicht ist der Briefträger, du weißt den Namen nicht, aber du schreibst nicht drauf. Vielleicht ist der Buschauffeur. Und ich möchte euch ermutigen, so viel nehmen, dass euch in Sinn kommen. Schreibt es auf. Wenn es irgendjemand ist, der den Tröster braucht, der Heilige Geist, der die Beziehung braucht zu dem Vater. Das ist eine Welt, die sich sehnt nach dem Trost vom Vater. Und lasst uns die Namen aufschreiben und hier die Vase tun und sagen, Vater, ich will für die Leute weiterhin beten, damit sie den Trost empfangen. Bitte, Geist Gottes, red zu jedem von uns und hilf uns jetzt aufzuschreiben. Amen.